Dichlorhexidin Dicluconat ist ein sogenannter kationischer Wirkstoff und der kann folgendermaßen in Kombi mit anionischen Wirk- und vor allen Dingen aber auch Hilfsstoffen eben nicht kombiniert werden. Bei den Hilfsstoffen sind es vor allen Dingen oftmals die Emulgatoren, auf die man da sehr stark achten muss. Denn wenn diese eben von der anionischen Seite kommen, kann es bei der Kombination zu einer Inaktivierung kommen. Dann ist es tatsächlich so, dass die Zubereitung aufbricht. Oftmals wird es so ein richtig schöner Hüttenkäse.
Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcast-Zeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. An dieser Stelle unterhalten sich regelmäßig meine Kollegin, Redakteurin Stefanie Fasnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler aus dem Beirat von das PTA-Magazin über Themen rund um die Rezeptur. Heute befassen sich die beiden mit einer Creme, die gegen ein bakteriell infiziertes Ekzem an der Hand verordnet wurde. Die Rezeptur enthält als Wirkstoffe das Antiseptikum Chlorhexidin-Digluconat und das Glucocorticoid Triamcinolon-Acetonid. Siegler erklärt, wieso es bei der Verwendung von Chlorhexidin-Digluconat in halbfesten Zubereitungen häufig zu Inkompatibilitäten kommen kann und gibt Hinweise zur Verarbeitung des Antiseptikums und des Glucocorticoids. Da die kalte Jahreszeit nun vor der Tür steht, hat sie on top auch gleich noch ein paar Hautpflegetipps für die Apothekenkundschaft parat. Neugierig geworden? Dann gleich mal reinhören und liken nicht vergessen.
Hi Sarah, grüß Gott und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Rezepturplauschs. Freue mich, dass du dir Zeit nimmst heute wieder.
Hallo liebe Steffi, auch von mir ganz viele Grüße aus dem Schwabenland und ich freue mich natürlich auch auf unseren kleinen Experten-Talk heute.
Ja, Sarah, wenn Menschen nicht zusammenpassen oder sich nicht leiden können, dann sollten sie sich doch am besten aus dem Weg gehen, ne? Und so ähnlich ist es ja auch bei manchen Wirkstoffen in der Rezeptur. In der Oktoberausgabe von das PTA-Magazin stellen wir eine Rezeptur vor mit Chlorhexidin, die Gluconatlösung, Triamcinolon, Acetonid in Basiscreme DHC. Insbesondere das Chlorhexidin-Digluconat, das ist ja so ein Kandidat, der sich nicht immer mit anderen Wirkstoffen verträgt, oder?
Ja, Steffi, da hast du vollkommen recht, denn das Chlorhexidin-Digluconat kommt in Rezepturen recht häufig vor, vor allen Dingen seit der Male angewandte Antibiotika ja eher als obsolet gelten oder gelten sollten zumindest, haben oftmals diese Antiseptika Vorrang. Und zumindest bei uns vor Ort ist das manchmal in den allerwildesten Kombinationen.
Okay.
Das macht uns dann in der Plausibilitätsprüfung manchmal wirklich das Leben schwer.
Ja, dem ist so, ja. Bevor wir da aber ins Detail gehen, bei welchen Erkrankungen ist denn eigentlich die Kombination aus einem Antiseptikum und einem Glucocorticoid in der Malia sinnvoll?
Die kommen immer bei subinfizierten Ekzemen zum Einsatz. Wenn ein Ekzem Bakterien eingeschleppt bekommt, gibt es eben häufig diese Subinfektionen, dass auch wirklich manchmal Eiterungen auftreten. Und das passiert häufig einfach durch Kratzen an den juckenden Ekzemstellen, wird einfach kontaminiertes Material von unseren Fingernägeln, von der Umgebung in die Wunde eingeschleust und dann kommt es schon zu so einer Subinfektion.
Ja, bei Neurodermitis, dem atopischen Ekzem, das ist ja so ein Paradebeispiel dafür, ne?
Genau, und vor allen Dingen auch bei Kindern ist es oft der Fall, dass die einfach doch nicht ganz so saubere Finger haben und da wird dann schleunigst was eingeschleust.
Ja. Welche Probleme, Sarah, kann es denn bei der Verarbeitung von Chlorhexidin-Digluconat genau geben? Und welche Alarmglöckchen sollten deshalb bei der Plausibilitätsprüfung immer klingeln?
Das Chlorhexidin-Digluconat ist ein sogenannter kationischer Wirkstoff und der kann folgendermaßen in Kombi mit anionischen Wirk- und vor allen Dingen aber auch Hilfsstoffen eben nicht kombiniert werden. Bei den Hilfsstoffen sind es vor allen Dingen oftmals die Emulgatoren, auf die man da sehr stark achten muss. Denn wenn diese eben von der anionischen Seite kommen, kann es bei der Kombination zu einer Inaktivierung kommen. Dann ist es tatsächlich so, dass die Zubereitung aufbricht. Oftmals wird es so ein richtig schöner Hüttenkäse. Oder lecker. Aber auch die Zubereitung bricht auf und verflüssigt sich.
Also ein typisches Beispiel für eine ionische Wechselwirkung.
Genau.
Jetzt haben wir ja, wie erwähnt, mit dem Triamcinolon-Acetonid noch einen zweiten Wirkstoff in der Rezeptur drin. Was für Fallstricke kann es da denn geben?
Also da ist es tatsächlich vor allen Dingen, weil wir ja mit einem potenten Wirkstoff arbeiten, so dass wir eine sehr geringe Menge bloß einsetzen. Und bei so einer geringen Menge ist es immer sehr wichtig, dass eine homogene Verteilung in unserer Zubereitung nachher stattfinden kann. Und um dies zu gewährleisten, wird oftmals in der Fantaschale vorab mit einem Anreibemittel angerieben. Somit wird einfach nachher die Endzubereitung homogener.
Also der Wirkstoff liegt dann suspendiert in der Endzubereitung vor.
Genau, und eben hoffentlich ohne Agglomerate und schön gleichmäßig verteilt.
Ja. Noch ein Tipp wäre da ja, mikronisierte Rezeptursubstanz zu verwenden, sofern vorhanden.
Absolut, das gilt eigentlich für alle Kortikoide, dass man da auf die mikronisierte Variante zurückgreifen sollte. Oder aber, sofern sie verfügbar wären, auch ein Rezepturkonzentrat. Das finde ich gerade bei den kleinen Mengen immer toll, weil man da einfach eine viel höhere Wegegenauigkeit an den Tag legen kann. Und vor allen Dingen ist natürlich auch unser Arbeitsschutz ein höherer.
Ja. Die Rezeptur, die wir vorstellen, die ist im NRF gelistet unter der NRF Nummer 11136. Und dort wird, wie du es gerade gesagt hast, die manuelle Herstellung in der Fantaschale empfohlen. Du selber bist aber ein Fan der elektrischen Rührsysteme und bevorzugst auch bei der Rezeptur die Herstellung im elektrischen Rührsystem. Warum denn?
Also zum einen sind es natürlich Zeitgründe. Wir haben teilweise ein abartiges Rezepturaufkommen, sodass ich, wenn ich alles von Hand machen würde, da schlicht und ergreifend nicht mehr hinten drein kommen würde. Dann ist es so, dass es natürlich eine bessere Hygiene vorweist, wenn ich im geschlossenen System arbeite. Und auch hier wieder der Arbeitsschutz, der ein deutlich höherer ist, weil ich einfach nicht wie bei der manuellen Herstellung Stäube im Reibe- oder Rührprozess aufwirbeln kann. Und dann ist es aber auch so, dass wirklich viele Rezepturen für diese vollelektrischen Rührsysteme eben auch geprüft wurden, sodass man einfach auch von dem Endprodukt her schon vorab weiß, wenn ich das so mache, wie der Hersteller das vorgibt, dann funktioniert es im Regelfall auch.
Das ist ein gutes Stichwort, wie der Hersteller es vorgibt. Auf was muss man denn immer achten? Du hast es ja gerade schon angedeutet, wenn du im elektrischen Rührsystem arbeitest.
Genau, also da hat das NRF auch immer so die schöne Klausel mit eingepackt, dass bitte die herstellerspezifischen Angaben berücksichtigt werden. Die sind tatsächlich auch von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Also auch wenn man sich mal ein neues Gerät zulegt, muss da wirklich wieder neu geschaut werden, wie die Parameter einzustellen sind. Und da gibt's mittlerweile wirklich für alle Hersteller tolle Homepages und verschiedene Handbücher, Infomaterialien, die einen da unterstützen, die von Zeit zu Zeit auch aufgearbeitet werden und drum auch immer wieder Beachtung finden sollten. Wenn man dann mal die Herstellungsanweisung sowieso überarbeitet, lohnt sich das immer, da mal reinzuschauen.
Und jetzt in Bezug auf unsere Rezeptur, also was jetzt das Chlorhexidin-Digluconat und auch das Triamcinolon-Acetonid anbelangt, wie gehst du da vor? Was ist da wichtig, wenn du elektrisch arbeitest?
Genau, also da ist es jetzt zum Beispiel so, dass nachgewiesen ist, dass bei dem Triamcinolon-Acetonid nicht eine Voranreibung stattfinden muss bei unserem Topitec-Touch, den wir verwenden, sondern da ist eine homogene Verteilung, wenn ich ganz normal im Sandwich-Verfahren arbeite, gewährleistet. Und beim Chlorhexidin-Digluconat ist es eben ganz wichtig, dass man auf eine ganz niedrige Drehzahl einstellt, weil es eben sonst zu einer Verflüssigung der Konsistenz der Grundlage kommen wird.
Und diese Verflüssigung, das ist aber, hat jetzt nichts mit einer ionischen Wechselwirkung zu tun. Das ist keine echte Interaktion. Das ist nochmal was anderes, was du jetzt gerade beschrieben hast, ne?
Genau, also das ist keine echte Komplikation in dem Sinne, sondern diese Verflüssigung kann halt eben die Compliance vielleicht ein bisschen beeinflussen. dass das Ganze im Auftragen nicht mehr so schön ist. Wenn es zu flüssig wird, muss man natürlich schon schauen, denn wenn es dem Kunden einfach runterfließt, kommt es natürlich auch nicht mehr zu einer Wirksamkeit. Darum ist es eben wichtig, dass die Konsistenz schon noch für den Kunden auch passt.
Und dieses Chlorhexidin-Digluconat, das liegt ja als Lösung vor und wird dann zugegeben. Ist das eigentlich wurscht, ob ich das auf einen Schwupp, also klar, beim elektrischen Rührsystem mache ich es sowieso auf einmal rein. Wenn ich jetzt in der Fanta-Schale arbeiten würde, setze ich da in Anteilen zu, um vielleicht die Verflüssigung zu minimieren, oder spielt es keine Rolle?
Also man kann es da in Anteilen zusetzen. Wir haben ja aber im Gesamten auch eine relativ kleine Menge, wo dann wirklich auch im Stück zugegeben werden kann. Da habe ich selber jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht, weil wenn man es manuell herstellt, ist mit der Verflüssigung nur in ganz geringem Maße zu rechnen. Also da ist wirklich die Konsistenz im Endprodukt nachher in Ordnung.
Okay. Wenn das Ganze jetzt wirklich zu flüssig werden würde, dass es wegläuft, würdest du da nochmal dann den Arzt kontaktieren oder würdest du dann sagen, okay, ich muss es nochmal manuell herstellen? Wie, hast du da noch einen Tipp?
Also im Endeffekt, wenn es sich um eine geprüfte Rezeptur handelt, dann würde ich nochmal manuell oder neu herstellen natürlich. Oder aber wenn es sich jetzt um eine Individualrezeptur handeln würde, die vom Hautarzt frei zusammengesetzt wurde, dann ist natürlich auch immer denkbar, ob man vielleicht doch die Grundlage wechselt auf eine, die bereits geprüft wäre, zusammen mit dem Wirkstoff.
Gut, hier sind wir ja auf der sicheren Seite, weil es eine NRF-Rezeptur ist, die dann eben entsprechend auch überprüft ist.
Genau.
Diese Rezeptur, die wurde einer Dame mit einem Ekzem an den Händen verordnet. Die kalte Jahreszeit, die steht ja wieder vor der Türe und da sind bei Menschen mit empfindlicher Haut in dieser Richtung ja Probleme vorprogrammiert. Insbesondere entstehen dann durch die Kälte häufiges Händewaschen und so weiter schnell Ekzeme. Was rätst du denn betroffenen Kunden und Kundinnen, wie sie vorbeugen können?
Grundsätzlich ist es ganz wichtig, dass hier auch an der kompletten Handpflege gearbeitet wird, denn die ist wirklich das A und O. Man sollte auch die Reinigung bereits parfümfrei und feuchtigkeitsspendend oder eben auch fettspendend gestalten, sodass man vielleicht rückfettende pH-neutrale Produkte verwendet, also pH-hautneutrale Produkte verwendet. Und ich selber finde auch so eine Intensivkur auf die Nacht immer eine ganz tolle Idee, was man als Tipp in der Apotheke mal geben kann. Wenn man einfach eine Handmaske oder auch eine große Menge an Handcreme aufträgt und darüber Baumwollhandschuhe trägt und das dann über die Nacht einziehen lässt, hat man wirklich am nächsten Morgen ganz, ganz zarte Hände. Und gerade so eine Maske und Creme zusammen mit einem Päckchen an Handschuhen finde ich auch immer ein ganz nettes kleines Geschenk als Mitbringsel, wenn man wo eingeladen ist.
Ja, das ist ein guter Tipp, da hast du recht. Und bringst du sowas auch an Männerhände ran? Weil ich finde, viele Männer haben ja immer leider Gottes keine Lust, so viel rumzuschmieren.
Das ist tatsächlich schwieriger. Da finde ich Produkte, die sofort einziehen, die mir jetzt zum Beispiel in der Apotheke auch das Touchscreen geschuldet einsetzen, besser.
Ja, okay. Ja, Sarah, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Zeit und dann kommt wie immer dein Aufreger der Woche, positiv oder negativ. Was hat dich geärgert?
Ich habe diese Woche mal wieder Labordienst gehabt. Ich habe Urlaubsvertretung gemacht, weil unsere beiden Labordamen diese Woche im Urlaub waren. Und ich war dann wirklich die ganze Woche nur im Labor. Dachte eigentlich zuerst, ja, das wird mal eine ganz nette Woche so für mich und hatte dann aber so gefühlt jeden Tag mindestens 3 Problemrezepturen und bin in gefühlt auch jedes Fettnäpfchen reingetappt, was es so in der Rezeptur als Fallstricke gibt. Dabei war auch mal wieder meine absolute Hassrezeptur, die ich anzufertigen hatte, und zwar ist es so eine Paste gegen Mauke bei Pferden.
Was ist denn Mauke?
Das ist so eine Fäulniserkrankung der Hufe. Ich glaube, dass es hauptsächlich entsteht, aber ich bin kein Tier-Pferd-Experte in dem Sinne, wenn wirklich die Pferde auf feuchtem Boden oder auf schlecht gemistetem Boden stehen. Und dann kommt es eben zu dieser Fäulniserkrankung. Und da gibt es eine Paste dagegen, die wir schon seit gefühlten Jahrhunderten in der Apotheke anfertigen. Und wir bekommen eben häufig Verordnungen vom Tierarzt dafür und haben das dann auch recht oft anzufertigen, aber Ich hatte es jetzt tatsächlich schon länger nicht mehr und ich musste mich dann an meinen Arbeitsbeginn vor 16 Jahren in der Apotheke erinnern, weil das war genau diese Rezeptur, die ich an meinem ersten Tag anrühren sollte. Und gefühlt besteht die Rezeptur mehr aus Pulver als aus irgendwelchen halbfesten Grundlagen. Und ich dachte wirklich, ich krieg das nicht hin. Also ich kapituliere bereits am ersten Tag, was für ein Scheißjob, und ich hasse die Rezeptur, ich will nie mehr. Damals wohlgemerkt hatte ich auch noch kein vollautomatisches Rührsystem, was mir am Schluss einfach die Sache nochmal schön homogenisiert und klumpenfrei macht. Aber gerade solche Situationen haben mich eigentlich mein ganzes Rezepturleben immer eher angespornt, um einfach dann wirklich eine gute Lösung zu finden, wie das Problem zu beheben ist. Und das macht ja tatsächlich unseren Beruf auch so schön und spannend.
Ja, was ein Glück, dass diese Maukensalbe dich nicht fertig gemacht und dir nicht komplett den Spaß an der Rezeptur verleidet hat, weil sonst würden wir hier uns ja nicht regelmäßig unterhalten können, ne?
Genau, das wäre sehr schade.
Das finde ich auch. In diesem Sinn, Sarah, danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Mach's gut, liebe Steffi. Schöne Woche dir. Ciao.
Danke. Ciao.
Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.